Wahrscheinlich rettete auch diese Praxis den sächsischen Kronjuwelen das Leben. Denn der Nachteil solcher Preziosen in anderen Herrschaftshäusern war, dass sie gerne vermünzt wurden, wenn mal wieder Ebbe in der Staatskasse war. Sie ließen sich besser verkaufen als Ölbilder und leichter einschmelzen als Denkmäler. Das Einzige, was einen klammen Herrscher manchmal bremste, war die Schmach der Öffentlichmachung seiner angespannten Finanzen durch den Verkauf. In Sachsen betraf dies eher die späteren Kurfürsten. August der Starke selbst kam zeit seines Lebens finanziell nicht in eine derart missliche Situation. Deshalb nutzte er den Schatz noch für andere Zwecke. Überliefert ist, dass er seine Reichtümer manchmal in die Privaträume schleppen ließ, um Dagobert Duck-mäßig in ihnen zu schwelgen. Oder er geleitete die eine oder andere Dame seines Herzens in die Schatzkammer, in der Hoffnung, dass Wille und Widerstand schwach werden würden angesichts dieser Pracht. Die Schatzkammer als Museum. Wenige Monate vor seinem Tod im Dezember 1732 verfügte August der Starke dann, dass Fremden wie Einheimischen die im grünen Gewölbe befindlichen Juwelen und Kostbarkeiten gezeigt werden dürften. Allerdings immer nur drei Personen gemeinsam, in Begleitung eines Inspektors, dem nach der Führung eine Verehrung in Form eines Dukaten zu zahlen sei. Damit war August der Starke der erste Herrscher Europas, der aus seiner Schatzkammer ein Museum machte. Er war auch der erste, der in ein Museum zwei Toiletten einbauen ließ und ein Vorgewölbe installierte, in dem den Fremden die Schuhe genau abgekehret, damit desto weniger Staub hineingetragen werde, wie der Reiseschriftsteller Johann Georg Kreisler damals schrieb. Selbst damit war August der Starke noch ein Erneuerer. Nach ihm wurden Museen erst im 19. Jahrhundert wieder mit Toilette versehen. Nach dem Tod August des Starken veränderte sich langsam die Architektur Europas, bis der Siebenjährige Krieg das Machtgefüge komplett neu sortierte. Wie eigentlich immer in der jüngeren Geschichte stand Sachsen dabei auf der Verliererseite. Eine der Folgen davon waren Jahre des Hungers, in denen der sächsische Kurfürst gezwungen war, aus dem grünen Gewölbe fast das gesamte Silber und zwei Drittel des vergoldeten Silbers einschmelzen zu lassen, um daraus Münzen zu prägen. Die Garnituren der Kronjuwelen im grünen Gewölbe tastete er trotzdem nicht an. Im Einzelnen waren das damals die Achatgarnitur, die Saphirgarnitur, die Karneolgarnitur, die Smaragdgarnitur, die Rubingarnitur, die Schildpattgarnitur, die Diamantrosengarnitur, die Brillantgarnitur und der Brillantschmuck der Königinnen, der im strengen Sinn keine Garnitur war und früher auch nicht zum Staatsschatz zählte, weil dazu nur die Ausstattung der Potentaten gehörte. Die wertvollsten Stücke waren die Diamantrosengarnitur, die Brillantgarnitur und der Brillantschmuck der Königinnen. Sie waren auch alle noch direkt von August dem Starken in Auftrag gegeben worden und damit die frühesten Exponate des grünen Gewölbes. Ihr Platz im Juwelenzimmer war die südliche Stirnwand, neben dem Fenster zum Schlosshof, in drei ineinander übergehenden Vitrinen.